hört Edition Zukunft Klimafragen, den Standard-Podcast zu Klima und Umwelt. Ich bin Julia Beirer.
Und ich bin Alicia Prager.
Nach einem halben Jahr Pause geht es nun endlich wieder los mit Edition Zukunft Klimafragen. Und wir erscheinen wieder im gewohnten Rhythmus, bringen jede Woche eine neue Folge, abwechselnd Edition Zukunft und Edition Zukunft Klimafragen, also mit Fokus auf die Klimakrise. Heute wollen wir besprechen, was wir denn in diesem Podcast klimapolitisch alles verpasst haben in den vergangenen Monaten. Wir starten in Österreich, dann geht es in die EU und zum Abschluss sprechen wir über die globale Klimapolitik. Um Trump kommen wir dabei auch nicht herum, aber genauso wenig um die Vorbereitungen für die brasilianische Klimakonferenz, die dann im November stattfinden wird. Alicia, du schreibst sehr viel über Klimapolitik. Und wir haben in Österreich eine neue Regierung und das Umweltministerium hat erst kürzlich einen ersten Entwurf für ein Klimagesetz ausgearbeitet. Was ist denn darüber schon bekannt?
Also wir wissen, dass aus dem Klimaschutzgesetz ein Klimagesetz wird. Landwirtschafts- und Klimaminister Norbert Totschnig hat dazu erklärt, dass das Wort Schutz wegfallen soll, weil das Gesetz sehr breit aufgestellt werden soll, wie er sagt, es sollen unter anderem auch die Anpassung, Kreislaufwirtschaft, also die effizientere Nutzung von Ressourcen und auch Technologien wie die Speicherung von CO2 oder so vorkommen. Es soll aber wohl auch Abstand zum Streit rund um das Klimaschutzgesetz suggeriert werden, auf das sich ja die vorige schwarz-grüne Regierung nicht einigen konnte. Ein Klimagesetz an sich ist jetzt natürlich kein Selbstzweck. Es kommt jetzt darauf an, was dort im Detail alles stehen wird. Dazu wissen wir noch relativ wenig. Wir kennen nur Eckpunkte, zum Beispiel, dass etwa der Hochwasserschutz oder sparsamer Umgang mit Ressourcen auch dort verankert sein soll. Auch soll es einen konkreten Fahrplan geben, wie die Emissionen entsprechend der EU-Vorgaben gedrosselt werden sollen. Die Vorgabe sind 48% bis 2030 im Vergleich zu 2005. Totschnig hat dazu auch Zielpfade angekündigt für verschiedene Sektoren, also zum Beispiel für den Verkehr oder für den Gebäudebereich. Und weicht Österreich von diesen Zielpfaden ab, soll sich eine Steuerungsgruppe einschalten, die aus mehreren Ministerien besetzt ist. Diese Steuerungsgruppe soll sich dann um Korrekturmaßnahmen kümmern, wenn Österreich von den Zielen abweicht, und generell für die Umsetzung dieses Gesetzes sorgen.
Darf ich da kurz einhaken, was sind denn Sektorziele?
Bleiben wir zum Beispiel beim Verkehr. Es wird festgeschrieben, wie viel die Emissionen im Verkehrsbereich fallen sollen. Und dann kann man sehr spezifisch gegensteuern. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt sehen, dass im Verkehr die Emissionen noch sehr viel höher sind als geplant, damit sich das ganze Gesamtziel dann ausgeht, könnte man dann im Verkehr ansetzen und dort schauen, dass die Emissionen fallen. Ein Beispiel wäre Tempo 100 auf den Autobahnen, so ein plakatives Beispiel, das gern gebracht wird, das schnell den CO2-Ausstoß senken würde. So sollen dann das Gesamtziel erreichbar gemacht werden, dadurch, dass man sich einfach wirklich konkret anschaut, wo der CO2-Ausstoß fallen soll.
Diese Sektorziele, die sind jetzt nicht verbindlich festgeschrieben im Klimagesetz, oder schon?
Genau, es sollen Sektorziele angedacht werden, aber die kommen nicht verbindlich in dem Gesetz. Totschnig argumentiert, dass das Hauptaugenmerk auf dem Gesamtziel liegen soll und beruft sich dabei auf das Klimaschutzgesetz in Deutschland. Dort hat man diese spezifischen Sektorziele gekippt, um das Ganze ein bisschen flexibler zu gestalten. Viele BeobachterInnen fordern aber genau solche jährlichen Sektorziele, damit schnell und effizient nachgebessert werden kann. Die große Frage wird jetzt noch sein, wie das Gesetz so eine Kurskorrektur vorsieht, wenn die Emissionen zu hoch sind. Zum Beispiel das Kontextinstitut schlägt vor, einen Mechanismus zu etablieren, wie rasch Sofortmaßnahmen beschlossen werden. Also zum Beispiel eben dieses Beispiel mit Tempo 100 auf den Autobahnen, wenn die Emissionen im Verkehr zu hoch sind. Jetzt das spezifische Beispiel ist sehr unwahrscheinlich, dass so eine Regelung im Gesetz kommt. Aber sehen wir uns an, was dann tatsächlich drinsteht. Derzeit liegt der Entwurf in der regierungsinternen Begutachtung.
Okay, das heißt also, der Entwurf liegt aktuell bei SPÖ und NEOS, also bei den Koalitionspartnern. Blicken wir aber zuerst noch ein paar Monate weiter zurück. Die aktuelle Koalition hat ja bereits einige Förderungen gestrichen. Welche betrifft das etwa?
Genau, die Regierung ist mit einer für sie recht ungünstigen Aufgabe ins Amt gestartet, einer riesigen Budgetsanierung. Sparen ist natürlich politisch meistens keine sehr dankbare Aufgabe. Aufgefallen ist dabei aber, dass die Regierung gerade im Klimaschutz sehr stark gespart hat. Sie argumentiert natürlich, dass die vorige Regierung sehr umfassende und teure Förderprogramme gestartet hat, aber sie hat damit sich auf jeden Fall nicht sehr klimabewusst gezeigt, vor allem weil einige Punkte nicht angegangen werden, die auch Geld hineinbringen hätten können. Zum Beispiel fordern Ökonominnen am WIFO-Institut schon sehr lange eine Reform der klimaschädlichen Subventionen. Das ist nicht angegangen worden. Stattdessen ist zum Beispiel bei den Förderungen für den Heizkesseltausch und die Gebäudesanierung dort stark gekürzt worden. Und auch die Förderung für den Kauf von E-Autos gibt es nicht mehr.
Ist denn bereits abzusehen, welche Auswirkungen das haben wird? Also wird Österreich zum Beispiel seine EU-Klimaziele verfehlen? Du hast ja schon gesagt, dass bis 2030 die Treibhausgase gegenüber dem Jahr 2005 immerhin um 48% reduziert werden sollen.
Genau, laut allen Prognosen sind wir nicht am Weg, dieses Ziel zu erreichen. Das Umweltbundesamt spricht zum Beispiel von einer Lücke derzeit von 13%. Aber um die Frage wirklich zu beantworten, müssen wir wahrscheinlich jetzt abwarten, was in diesem finalen Klimagesetz drinnen stehen wird, wie es vorsieht, die Ziele zu erreichen. Klar ist aber, dass wir sehr spät dran sind, auf jeden Fall.
Mhm. Eine Forderung, die allerdings aufgegriffen wird von der Koalition und die auch im Klimaschutzvolksbegehren gefordert worden ist, ist eine Klimaprüfung für neue Gesetze durchzuführen. Du hast es vorhin schon erwähnt. Wie genau soll das funktionieren und was hältst du davon? Was ist davon zu halten?
Alle neuen Gesetze sollen vor ihrem Beschluss jetzt auf ihre Klimaverträglichkeit geprüft werden. Dieser Klimacheck soll künftig in den sogenannten Budgetbegleitgesetzen verankert werden, als ein fixer Bestandteil der sogenannten wirkungsorientierten Folgenabschätzung. Den ersten Check soll es 2026 geben. Ich denke, das ist grundsätzlich eine sehr sinnvolle Idee, die ja auch das Klimaschutzvolksbegehren gefordert hat oder auch der Klimarat, diese Zusammensetzung aus BürgerInnen unter Beratung mit der Forschung. Für Diskussionen könnte dabei aber, denke ich, noch sorgen, wer diese Checks denn genau durchführen soll. Es wird nämlich keinen unabhängigen Klimadienst geben, sondern eine Servicestelle, die im Landwirtschafts- und Klimaministerium angesiedelt ist, das ja ÖVP geführt ist. Und es soll dazu eine Kooperation mit dem Umweltbundesamt geben. Genau, wie diese Checks dann genau aussehen werden, ist noch abzuwarten.
Also soweit so unklar die Situation in Österreich. Blicken wir weiter nach Brüssel. Was hat sich in der EU seit Jahresbeginn in Sachen Klimapolitik getan? Das erklärte Ziel, zur Info nochmal für alle, lautet ja eine Reduktion der Treibhausgase gegenüber dem Jahr 1990 um 90%, was ziemlich viel ist, bis zum Jahr 2040.
Das ist das aktuelle Ziel, um das gestritten wird. Das hat die Kommission Anfang Juli vorgeschlagen. Jetzt sind wir gerade bei dem Punkt, dass das EU-Parlament und die Mitgliedstaaten ihre Positionen festlegen und sie dann im sogenannten Trilog, wie das in Brüssel heißt, auf einen finalen Entwurf verhandeln. Dazu zeigt sich derzeit sehr stark, wie die politischen Kräfte gerade im EU-Parlament sich verschoben haben, also seit der letzten EU-Wahl. Skurrilerweise hat die teils rechtsextreme Fraktion Patriots for Europe die Verhandlungsführung übernommen zu diesem Gesetz. Das ist die Fraktion von Le Pen's Rassemblement National, der ungarischen Fidesz oder auch der FPÖ. Diese Fraktion hat sich in einem Bietverfahren, in dem sich die Fraktionen im EU-Parlament ausmachen, welche Fraktion sich um welches Gesetz kümmert, überraschend sehr stark mitgeboten. Die anderen Fraktionen wollen jetzt aber einen Gegenwurf vorlegen, weil die Patriots for Europe dieses Gesetz beschlossen haben, kippen zu wollen. Also die wollen gerne, dass dieses Gesetz überhaupt nicht kommt. Und meinen, es braucht dieses Klimaziel für 2040 nicht. Und jetzt wird spannend, auf was sich die Fraktionen denn einigen können, weil dort braucht es jetzt einen Kompromiss von allen Fraktionen, also von EVP, also der ÖVP auf europäischer Ebene, den Sozialdemokraten, den Grünen, der liberalen Renew. Und jetzt wird spannend, auf was sich die konservative EVP, die Sozialdemokraten, die liberale Renew und die Grünen dort einigen werden. Und auch auf der Ebene der Mitgliedstaaten wird es interessant. Dort geht es vor allem darum, ob bestimmte Schlupflöcher eingerichtet werden sollen. Das hat die Kommission so vorgeschlagen. Ganz kurz, die Kommission hat sich überlegt, weil dieses Klimaziel für 2040 wahrscheinlich recht schwierig erreichbar werden wird, diese 90% bis 2040, will die Kommission es möglich machen, dass Staaten Teile ihrer Emissionen durch solche Ausgleichszertifikate, wie man sie vielleicht von Flugreisen kennt, mit Klimaprojekten im Ausland kompensieren. Da will die Kommission erlauben, dass 3% der Emissionen von 1990 so kompensiert werden dürfen. Damit hat die Kommission auch Rückenwind von einigen Staaten. Zum Beispiel die deutsche Regierung hat das so in ihren Koalitionsvertrag geschrieben, dass mit diesen Ausgleichszertifikaten sie diesem Klimaziel für 2040 zustimmen wollen. Und genau, da stecken wir mitten in den Verhandlungen.
Mhm. Es gibt ja auch noch ein anderes Thema, das aktuell sehr heiß diskutiert wird. Und zwar der Zolldeal zwischen der EU und den USA. Eine Sache, die mir dabei aufgefallen ist, ist, dass die USA die EU dazu verpflichten will, auch mehr Flüssiggas und Öl zu importieren. Ist das angesichts der Klimaziele nicht kontraproduktiv?
Die EU hat zugesagt, bis zum Ende von Trumps Amtszeit Öl und Gas im Wert von 750 Milliarden Dollar zu kaufen. Das ist eine Größenordnung, die von Expertinnen als komplett unrealistisch eingeschätzt wird. Die Zahlen zur Einordnung: im vergangenen Jahr hat die EU insgesamt Energie im Wert von 375 Milliarden Dollar importiert, davon ein bisschen mehr als 70 Milliarden aus den USA. Damit müsste die EU also ihre Importe aus den USA in den kommenden 3 Jahren mehr als verdreifachen, damit sie diese Zusagen an Trump erfüllen kann. Und Gaslieferanten wie Norwegen müssten dafür links liegen gelassen werden. Norwegen schickt Gas via Pipeline nach Europa, das viel billiger ist als verflüssigtes Erdgas, das mit dem Schiff über den Atlantik gebracht wird. Also die Zahlen sind wirklich sehr, sagen wir mal, verwunderlich, wie sich das ausgehen soll. Und auch wird es für die USA kaum möglich sein, so viel nach Europa zu liefern. Im vergangenen Jahr haben die USA Öl und Gas im Wert von 166 Milliarden Dollar an Käufer weltweit geliefert. Das heißt, die USA müssten, selbst wenn sie ihre Förderung aufstocken, fast nur noch nach Europa liefern. Gerade am Markt für verflüssigtes Erdgas ist das aber kaum möglich. Die Exporte werden per Schiff meist an die Höchstbietenden weltweit verkauft. Das ist so der große Vorteil an diesen Flüssiggaslieferungen. Die sind sehr flexibel, die sind nicht an Pipelines gebunden, die können überall hin. Und da ist auch die große Frage, wie die EU-Kommission zu so einer Ankündigung stehen will, weil die selbst überhaupt keinen Einfluss hat darauf, von wo dieses Gas tatsächlich eingekauft werden soll. Das regeln die Staaten und in erster Linie Unternehmen oder Händler für diese Unternehmen. Und die handeln natürlich wirtschaftlich. Es scheint ein bisschen so, als hätte die EU hier einfach irgendeine Summe akzeptiert, um diese 30% Zölle, die im Raum gestanden sind, zu vermeiden. Wir werden sehen. Spannend ist, denke ich, was die Zusage an Trump für die Methanverordnung der EU bedeuten wird. Wirkt wie ein nischiges Detail, aber hat klimatechnisch große Auswirkungen. Das ist eine Verordnung, mit der die EU versuchen will, die Methanemissionen aus dem Erdöl- und Erdgassektor zu drosseln. Das sind Emissionen, die sehr, sehr, sehr schädlich sind. Also Methan ist ein Treibhausgas, das über einen Zeitraum von 20 Jahren rund 80 Mal schädlicher ist als CO2. Und über der Öl- und Gasförderung wird dieses Methan freigesetzt. Und jetzt hat sich die EU überlegt, dass sie ihre Marktmacht nutzen will und auch bei Importen von Gas weltweit solche Standards setzen will, wie viel Methan denn freigesetzt werden darf bei der Öl- und Gasförderung. Da gibt es große Unterschiede zwischen den Ländern. Das Problem im Kontext der USA ist dort, dass ja Fracking dort Standard ist und dabei wird sehr viel Methan freigesetzt. Wie das mit der Zusage der EU an Trump jetzt zusammenpassen soll, ist sehr fraglich. Im Raum standen auch Ausnahmen für die USA in dieser Verordnung. Wir werden sehen, wie es da jetzt weitergeht.
Okay, wenn wir schon bei den USA sind, Trump hat zu Beginn seiner Amtszeit allerlei angekündigt, was dem Klimaschutz nicht gerade dienlich ist. Was hat er denn seither umgesetzt?
Das Wichtigste ist das neue Budget, das Trump durchgesetzt hat. One Big Beautiful Bill, wie Trump es nennt. Das sieht unter anderem vor, die hohen Cleantech-Förderungen aus der Biden-Zeit zu streichen und die Erdöl- und Erdgasförderung und sogar auch die Kohleindustrie wieder stärker zu unterstützen.
Welche Auswirkungen hätte diese Umsetzung oder hat die Umsetzung? Ist das schon passiert?
Ja, die Auswirkungen davon werden jetzt schnell sichtbar werden. Es wird den erneuerbaren Ausbau in den USA deutlich bremsen und auch den Umstieg auf die E-Mobilität in den USA. Völlig wird sich der Trend des erneuerbaren Ausbaus aber auch nicht bremsen lassen dadurch. Erneuerbare sind oft mittlerweile einfach die günstigere Variante. Aber dieses neue Budget wird ganz starke Umstrukturierungen hervorrufen, auch bei Unternehmen, die im erneuerbaren Bereich tätig sind, und einfach den Umstieg ganz stark bremsen und die Emissionen der USA stark in die Höhe treiben. Also ja, klimatechnisch ein Riesenbrocken.
Mhm. Ich würde auch noch gern in den Osten blicken. Ein sehr beliebtes Argument, um nichts gegen den Klimawandel tun zu müssen, lautet ja häufig, dass Maßnahmen in Österreich ohnehin nichts bringen, solange China macht, was es nun mal macht. Allerdings ist China mittlerweile Vorreiter in Sachen E-Mobilität und produziert beispielsweise auch massenhaft PV-Anlagen und somit erneuerbaren Strom. In den vergangenen Monaten sind dadurch erstmals die CO2-Emissionen gesunken. Was bedeutet das?
China positioniert sich global gerade als Zugpferd in der Energiewende. Daraufhin hat das Land lang strategisch hingearbeitet. Spätestens Anfang der 2000er fiel in China zum Beispiel die Entscheidung, dass man stark auf seltene Erden setzen will, weil die für die Energiewende ganz entscheidend sind. Heute hat China bei einigen Rohstoffen ein quasi Monopol und hat auch den Großteil der Erzeugung von Solarpanelen zu sich geholt, ebenso wie große Teile der Materialien für Windparks. Innerhalb des Landes hat China im vergangenen Jahr mehr Solarpaneele installiert als die USA in ihrer gesamten Geschichte. Also der Ausbau geht wirklich, wirklich schnell voran. Auch im Batteriebereich wird irrsinnig viel in die Forschung gesteckt. Gleichzeitig baut das Land aber auch weiterhin Kohlekraftwerke. Das passiert alles gleichzeitig. Also China sorgt weiterhin für sehr hohe Emissionen. Die gute Nachricht aber ist, dass die Emissionen jetzt laut Analysen zu sinken beginnen. Also man hofft, dass das bereits eine, man sagt, strukturelle Abnahme ist, also ein langfristiger Trend, der sich auch so fortsetzen wird. Einer der Gründe dafür ist momentan, dass die chinesische Baubranche zum Erliegen gekommen ist. In den vergangenen Jahrzehnten wurde ganz extrem viel gebaut und Zement und Stahl sorgen ja für hohe Emissionen. Und heute wird sehr viel weniger wieder zugebaut, dadurch steigen diese Emissionen nicht mehr. Ob sich das so fortsetzen wird, wird man sehen. Es kann sich natürlich auch nochmal ändern. Aber klar ist, dass die Erneuerbaren mittlerweile einer der wichtigsten Wirtschaftsmotoren in China sind und auch der Umstieg auf die E-Mobilität schon sehr viel weiter ist als bei uns. Also dort ist es einfach ein wirtschaftliches Argument, in diesem Bereich zu gehen.
Mhm. Okay, soweit der Rückblick in Österreich, der EU, USA und auch in China. Schauen wir jetzt noch ein bisschen in die Zukunft. Im November wird die Weltklimakonferenz in Brasilien stattfinden. Was ist davon zu erwarten? Was wird da eventuell beschlossen?
Für die COP30 in Brasilien sollen alle Staaten ihre nationalen Klimapläne abgeben, NDCs, englisch abgekürzt für Nationally Determined Contributions. Dort sollen die Staaten aufschlüsseln, wie sie ihre Emissionen bis 2030 senken wollen. Das ist so im Pariser Klimaabkommen vorgesehen. Die Antwort zeichnet sich jetzt schon ab. Die wird sein, es wird nicht reichen. Die Staaten müssen dann nachbessern. Das ist auch circa so vorgesehen in dem Pariser Klimavertrag, wenngleich die Verhandler damals wahrscheinlich auf ein bisschen mehr Emotion gehofft haben. Bisher haben nur sehr wenige Staaten ihre Pläne eingereicht. Auch die EU hat ihren Plan noch nicht eingereicht, weil sie zuerst dieses 2040-Klimaziel beschließen will, über das wir vorher gesprochen haben, und dann das 2035er-Ziel daraus ableiten wird. Das wird alles sehr knapp. Brasilien drängt darauf, dass die Staaten bis September ihre Pläne einreichen. Das wird die EU bestimmt nicht schaffen. Die UNO wird hier im Schnelldurchlauf dann Pläne auswerten müssen, wenn die erst kurz vor der Konferenz eintrudeln. Sonst im Juni haben sich die Staaten in Bonn getroffen für die Vorbereitungen für die Konferenz. Dort wurde laut dem Guardian unter anderem ein wachsender Einfluss von erdölproduzierenden Staaten ziemlich deutlich. Wir erinnern uns, auf Klimakonferenzen müssen alle Staaten einen Konsens finden. Das macht Verhandlungen oft sehr frustrierend, weil wenn ein Land wie Saudi-Arabien sagt, nein, nicht mit uns, dann passiert es nicht. Und eine große Frage wird sein, wie in den vergangenen Jahren auch, wer für Klimaschutz und Klimaanpassung zahlen soll. Ärmere Staaten fordern dabei, dass reichere Länder, die stärker zum Klimawandel beigetragen haben, auch finanziell mehr beitragen. Die wiederum sträuben sich. Also das wird wieder ein großes Thema.
Ja, vielen Dank, liebe Alicia, für diesen spannenden Rück- und Ausblick.
Ja, schön, wieder da zu sein.
Es tut sich also viel rund um den Globus und wir bleiben natürlich weiterhin dran. Und damit auch ein herzliches Dankeschön an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Was denkt denn ihr, wie wird es in Sachen Klimapolitik in Österreich und der Welt weitergehen? Schreibt uns euren Kommentar gerne auf derstandard.at/Zukunft. Dort findet ihr auch viele weitere Artikel zu den Themen Klima und Umwelt.
Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst gerne eine Bewertung da. Unterstützen könnt ihr uns auch, indem ihr für den Standard zahlt, zum Beispiel mit einem Abo. Alle Infos dazu unter abo.derstandard.at. Diese Folge wurde produziert von Christoph Neuwirth. Ich bin Alicia Prager.
Und ich bin Julia Beirer. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.